Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Undrafted. Lang ist her, haben wir jetzt leider die ein oder andere Folge sausen lassen müssen, dadurch, dass unter anderem ja Tim im Moment fernab von uns ist. Habt ihr ja auch gehört, wenn ihr die letzte Folge gehört habt. Und jetzt zeittechnisch irgendwie auch nicht immer hingehauen hat. Deswegen sind wir aber umso erfreuter, dass wir jetzt mal wieder uns zusammengesetzt haben. Und in dem Sinne begrüße ich hier recht herzlich den lieben Tom.
Moin, moin. Ich habe auch richtig Bock, mal wieder darüber zu sprechen. Letzte Zeit auch echt viel zu wenig geguckt vom Football, alles nur im Real Life gesehen, was mich echt immer ein bisschen gestört hat. Und jetzt mal wieder ein bisschen darüber schwadronieren mit Finn. Ich freue mich auf die Folge, aber bevor wir mal reinstarten, Finn, du warst ja in London beim Vikings Game. Erzähl mal deine Eindrücke aus London. Ich meine, wir haben das alles schon erlebt, aber nochmal wieder ein Spiel von den Vikings gesehen zu haben, du als Riesenfan, wie viele Tage warst du da, was hast du sonst so gemacht und ja, wie war die Football-Experience dieses Jahr?
Ist ja jetzt auch schon wieder fast 2 Wochen her. Verrückt, wie die Zeit vergeht. War natürlich toll, kann ich nicht anders sagen. Nicht nur, weil die Vikings das Spiel am Ende auch gewonnen haben. Letztes Mal vor 2 Jahren war ich ja mit Tim die ganze Woche da. Diesmal jetzt allerdings nur das Wochenende. Hat aber am Ende des Tages auch gereicht. Wie auch vor 2 Jahren war ich erst bei West Ham am Samstag noch im Stadion. Hab mir ein bisschen Fußball angeguckt. Und ansonsten war Samstag davor relativ wenig los mit Ankommen und so weiter. Zum Hotel fahren erstmal. Habe ich da ein bisschen Zeit verbracht. Abends war ich dann auf Einladung vom lieben Christian, Grüße gehen raus, wenn du das hören solltest, bei den Vikings, beim Fanclub, da war so ein Treffen, habe ich mich mal blicken lassen. Ein, zwei Bierchen getrunken, war auch ganz nett. Und Sonntag bin ich dann relativ früh schon zum Stadion gefahren, weil da der Shop relativ früh aufgemacht hat. Kennst du ja sicherlich auch. Und ich wollte halt so früh wie möglich da sein, damit da die Schlange so klein wie möglich ist. Weil wenn dann irgendwann die ganzen Fans da anmarschieren, dann hat sich der Eindruck auch wieder bestätigt, weil da dann, keine Ahnung, 100, 200 Meter Schlange vorm NFL-Shop waren. Und als ich dann aber da war, glücklicherweise konnte ich direkt rein, war dann natürlich auch noch mehr Sortiment vorhanden. Hab auch einen Pulli dann da noch mir organisiert, deswegen war es dann ganz gut. Und zum Spiel, ja, war ich natürlich gewonnen. War jetzt kein Offensivfeuerwerk. Vikings haben da auch offensiv ein paar Problemchen gehabt, muss man natürlich sagen. Gegen eine allerdings auch sehr, sehr gute Jets-Defense. Auf der anderen Seite Vikings-Defense natürlich auch wieder performt. Dreimal Rodgers gepickt und dementsprechend dann im Endeffekt mit einer starken Defense-Leistung das Spiel gewonnen. Aber so ist es nun mal. Defense der Vikings dieses Jahr ist bekanntermaßen sehr, sehr gut. Und am Ende steht da ein W und das ist dann natürlich das, was zählt. Von daher alles in allem war es ein gelungenes Wochenende, würde ich es mal finalisieren.
Sehr gut, sehr gut. Dann bist du jetzt 2-0 in London, richtig?
Ich bin 2-0 in London, richtig. Und die Vikings sind 4-0 in London.
Stimmt, ja, habe ich auch gelesen. Ja, krass, ey. Nicht schlecht. Was eine Saison. Hätte keiner erwartet.
Hätte keiner erwartet, so ist es. Wollen wir den Bogen direkt dann spannen zu dem aktuellen Geschehen, würde ich sagen.
Ja, klar.
Bevor wir zu den Spielen vom Wochenende kommen, würde ich sagen, wir handeln hier noch ein paar News ab. Und das, was unter der Woche natürlich am relevantesten gewesen ist, waren 2 große Receiver-Trades. Einmal Devonta Adams, der von den Las Vegas Raiders zu den New York Jets getradet wurde. Oder die Green Bay Jets, man weiß es nicht. Für einen Conditional Third-Round-Pick, der ein Zweitrunden-Pick werden kann, sofern Devonta Adams ins All-Pro-Team gewählt wird. Was angesichts dessen, dass er jetzt die letzten paar Spiele verpasst, halt schon ziemlich unwahrscheinlich geworden ist, würde ich mal meinen. Oder wenn Devonta Adams entweder im Super Bowl oder im AFC Championship Game im Kader steht, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was von beiden. Auf jeden Fall auch eben, ja, muss erstmal passieren, sagen wir so. Was hältst du von dem Deal als alter Packer-Fan natürlich? Und wie bewertest du den?
Ja, also was ich davon halte, ist, also ich muss erstmal sagen, wenn man Packers-Fan ist und dann so die Sachen um Aaron Rodgers sieht, man hat da irgendwie jetzt ein ganz anderes Gefühl dafür, als wie es früher war. So, während er bei den Packers war und sich das alles so ein bisschen wie eine Diva zurechtgeschustert hat, wie er wollte, hat man das ganz anders wahrgenommen als heute. Ich finde es erstmal aus Raiders Sicht natürlich super, dass sie das gemacht haben. Es gab schon die ganze Zeit Probleme. Ich meine, wenn man auf Social Media geguckt hat, dann gab es immer wieder mal so Hints, sowohl von Devonta Adams als auch von den Raiders selber, dass es da nicht so rund läuft. Und vor allem, ich sag mal, man hätte bestimmt noch ein bisschen mehr kriegen können für einen Devonta Adams, aber trotzdem, dass die den jetzt abgegeben haben, das musst du machen. Und ich finde, ja, ist eigentlich nur der einzige richtige Weg, das Team jetzt ein bisschen aufzubrechen. Und ja, sie waren ja schon ewig gefangen in dieser Mäßigkeit. Und ja, ich bin auch relativ happy, dass er zu den Jets gegangen ist. Es gab ja auch noch andere Teams, die einen Devonta Adams wirklich gern bekommen hätten. Aber ja, ich finde, dass die Jets sich da gerade ein bisschen, ja, Quatsch ans eigene Bein schmieren, sag ich mal. Die Vertrauen, also auch, Leute, ich liebe Aaron Rodgers, mein Lieblings-Footballspieler, den es gibt, aber was er bei den Packers gemacht hat, macht er jetzt bei den Jets und er ist fucking 40 Jahre alt und ja, der schustert sich das alles so zurecht, wie er möchte und das ist natürlich kritisch zu beäugen und ja, wie gesagt, wenn man das bei einem Lieblingsteam macht und vor allem so ein verdienter Footballspieler ist, dann sieht man das mit einem anderen Auge, aber dann geht er zu den Jets, spielt jetzt seine erste richtige Saison und hat da halt dieses große Standing, weil die halt so viel für den aufgegeben haben und ja, jetzt machen sie einfach weiter, jetzt geben die noch, die feuern so viel raus, wie sie können, um dieses Fenster groß zu halten und ja, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht genau, aber ja, wie gesagt, von Raiders Seite finde ich es gut, von Jets Seite finde ich es ein bisschen fragwürdig, weil ich weiß nicht, ob die jetzt einen neuen Receiver noch gebraucht hätten, weiß ich gar nicht so unbedingt. Wie siehst du das denn?
Ja, also einen neuen Receiver gebraucht haben die auf jeden Fall nicht, würde ich mal meinen, mit einem Mike Williams und Garrett Wilson. Ja, und natürlich Allen Lazard.
Ich wollte gerade sagen, Lazard funktioniert ja jetzt auch. Du hast eigentlich drei Receiver, also ich weiß nicht, wofür brauchst du, ja, mach mal
aber,
weiter.
Ja, was man jetzt natürlich auch schon gehört hat im Zuge des Trades, ist, dass Mike Williams eventuell auch noch weggetradet wird, mit Blick auf die Trade-Deadline, die ja in ein paar Wochen ansteht. Ja, aber Devonta Adams natürlich irgendwie lag es auf der Hand, dass er am Ende zu den Jets geht. War jetzt keine große Überraschung gewesen. Ja. Seine Oberschenkelverletzung, seine mysteriöse, die ist natürlich jetzt auch vom Winde verweht. Und Wunderheilung kann man es quasi sagen. Vielleicht hat Aaron Rodgers da nochmal eine Pferdesalbe oder so sich organisiert und dem guten Mann auf den Oberschenkel geschmiert. Ja, also ist natürlich jetzt auch irgendwie ein Move, um nochmal ein, zwei Jahre erfolgreich zu sein. Das, was jetzt beim Jets bisher nicht funktioniert hat, offensiv, sicherlich wird Devonta Adams da ein bisschen von kaschieren, würde ich es mal nennen vielleicht. Ob die Probleme jetzt dadurch in Luft ausgelöst werden, würde ich aber zumindest mal bezweifeln. So, dann hatten wir aber noch einen anderen Receiver-Trade, und zwar Amari Cooper, der gemeinsam mit einem Sechstrunden-Pick 2025 gegen einen Drittrunden-Pick 2025 und einen Siebtrunden-Pick in 2026 von den Cleveland Browns zu den Buffalo Bills getradet wird.
Ja, würde ich sagen, ist ein wunderbarer Deal. Haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen drüber gequatscht. Ja, kannst du nicht viel falsch machen. Ich finde, das ist ziemlich wenig für einen Amari Cooper. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Amari Cooper-Fan. Also, ich mag ihn sehr gerne als Receiver, aber ich bin jetzt nicht sein allergrößter Fan. Aber gerade aus Bills-Sicht, so, du hast einen guten Kader, aber dir fehlt halt voll was ja, auf Receiver, was Bälle fangen kann, was halt kein Dalton Kincaid auf Tight End ist. Deswegen, also es ist ein super Deal und einen Amari Cooper damit reinzuschmeißen, ich glaube schon, dass es sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und vom Preis her, ich meine, ja, nichts falsch gemacht. Also aus Bills-Sicht sehr gut und ja, auch aus Browns-Sicht, das Team auch da aufzubrechen, auch der richtige Weg, meiner Meinung nach.
Ja, also die Bills, die strugglen natürlich jetzt im Moment auch noch so ein bisschen auf Receiver. Merkt man auch in den Spielen, dass da noch nicht alles rund läuft und deswegen wichtig, da nochmal jetzt so einen Ex-Receiver reinzuholen und nachzujustieren. Vielleicht hat man sich da auch das anders vorgestellt, nachdem man Stephon Diggs weggetradet hat. Aber jetzt den Fehler zu korrigieren, wo es noch möglich ist, zumindest mal nicht ganz so verkehrt, würde ich behaupten.
Ja, dazu muss ich auch sagen, mein Take vor der Saison mit einer guten Saison von Curtis Samuel, der hat sich auch komplett in die Luft aufgelöst. Also das hat absolut gar nicht funktioniert.
Ja, das ist so. Keon Coleman bisher auch noch nicht ganz so aufgetaut. Khalil Shakir ist da wahrscheinlich der beste Mann im Moment. Ja. Und wenn das dein Nummer 1 ist, dann weißt du, dass da eventuell nicht alles optimal läuft. Ja, das war's dann mit dem kurzen News-Segment. Wir kommen gleich noch zu ein, zwei Sachen bei den Lions, aber die verlagern wir auf das Spiel. Und deswegen kommen wir zur kommenden Woche. Und bevor wir zum Spiel der Houston Texans bei den Green Bay Packers kommen, schieben wir hier noch kurz eine Audio von Tim ein. Der hat sich nämlich das Thursday Night Game zwischen den Broncos und den Saints angeguckt und hat da auch eine Meinung zu. Das hören wir jetzt.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, moin auch von mir an dieser Stelle und endlich kann man sagen, darf ich euch wieder was erzählen. Ich melde mich zurück aus Berlin. Ich bin zwar noch in Berlin, aber ich habe jetzt mich ein bisschen eingelebt und habe jetzt auch wieder die Zeit, im Podcast hier ab und zu mal ein bisschen was für euch einzusprechen. Und es ist ein sehr erfreulicher Grund, über den ich hier sprechen darf, denn die Denver Broncos haben heute Nacht gespielt, Thursday Night Football gegen die New Orleans Saints, und haben 33-10 sehr souverän gewonnen. Das jetzt das zweite Mal binnen 3 Wochen. Das bin ich ehrlicherweise von den Broncos gar nicht so gewöhnt. Sean Payton gewinnt gegen sein Ex-Team, ist damit einer von ganz wenigen Coaches, ich glaube 6 oder 8 waren es, in der gesamten NFL-Zeit, die gegen alle Teams gewonnen haben. Respekt daran. Aber muss natürlich auch sagen, die Saints extrem gebeutelt. Ne? Ohne Derek Carr, ohne Chris Olave, ohne Rashid Shaheed. Die halbe O-Line hat gefehlt, unter anderem Eric McCoy. In der Defense haben Leute gefehlt. Spencer Rattler war am Ende der Starter und irgendwann im Laufe des Spiels kam dann auch noch Jack Haner rein, als es entschieden war. Also das war auch nicht die Saints in Top-Besetzung, das muss man dazu sagen. Fangen wir mal mit der Denver Offense. Die hatte wieder Startschwierigkeiten, fand ich. Bo Nix wirkte am Anfang wieder ein bisschen nervös, wie es irgendwie aktuell immer bei ihm ist am Anfang. Aber das verzeihe ich ihm alles, weil, wie gesagt, ich habe da schon mal einen großen Talk zu gemacht. Er ist ein Rookie, er wird nicht perfekt spielen die ganze Zeit. Das geht auch gar nicht, das habe ich auch nicht in Anspruch. Aber man muss sagen, Bo spielt halt mittlerweile in den Phasen, wo er gut spielt, genau den Game Manager, den Sean Payton braucht, zu einem starken Laufspiel. Bo hatte 16 von 26 angebracht für 164 Yards, kein Touchdown, aber auch keine Interception, und das ist genau das Ding. Bo macht wenig Kapitalfehler, nenne ich es jetzt mal, ist nicht so sexy zum Anschauen, könnte aber in der Sean Payton Offense erfolgreich sein, oder ist bis jetzt auch nicht unerfolgreich, ne? Mit einem echt Rumpfkader 4-3 zu stehen, auf gutem Weg zu 5-3 gegen die Panthers nächste Woche. Da geht es auf jeden Fall schlechter mit so einem Rumpfkader, den Denver da hat, gerade offensiv. Wir brauchen einfach mehr Playmaker. Das hat das Spiel mir immer wieder gezeigt. Bessere Playmaker, und das sollte jetzt auch das Ziel sein, in den nächsten Jahren die nachzuliefern. Wer als Playmaker überzeugt hat, war Javonte Williams. 14 Carries, 88 Yards, 2 Touchdowns. Das Spiel gefühlt als One-Man-Army gewonnen. Troy Franklin hat endlich die PS auf die Straße bekommen, was mich sehr gefreut hat. 5 Catches, 50 Yards. Dafür war Cortland Sutton im Spiel komplett abgemeldet. 0 Targets, 0 Catches, logischerweise auch 0 Yards. Das war leider gar nichts. Aber unterm Strich, finde ich, war das ein solider Auftritt der Denver Broncos Defense. Eine Entwicklung ist durchaus erkennbar, finde ich, im Vergleich zu den ersten 2 Wochen zu den jetzt letzten 5, wo man 4 und 1 steht, da ist eine ganz starke Entwicklung, finde ich, erkennbar. Darauf kann man aufbauen. Und spannend wird es dann sein, wenn dann die wirklich harten Brocken kommen in 2 Wochen, wie die Ravens, die Chiefs, wie Bo sich da zurechtfindet. Defense, machen wir es kurz und knapp. Da brauche ich aktuell nicht viel zu erzählen. Die Defense von Denver ist einfach stark. Von Anfang an in dem Spiel drin gewesen. 5 Sacks, 1 Pick 6 von Cody Barton zum Schluss. Nur 5 von 17 Third Downs zugelassen in 9 First Down. Nur 4,1 Durchschnittsyards pro Play. 4,6 beim Run nochmal spezieller und 3,9 nur beim Pass. Das sind grandiose Zahlen und das ohne Patrick Surtain. Aber wie gesagt, auch gegen eine gebeutelte Saints Offense, die PS nicht auf die Straße bekommen hat. Aber diese Defense kann uns echt weit tragen dieses Jahr und die nächsten Jahre und ist total ein spannendes Projekt, finde ich, in der NFL, weil sie gar nicht die großen Stars hat und aber, also abgesehen von Patrick Surtain, aber insgesamt als Team dann doch gut funktioniert. Und ja, deswegen ein Sieg, der hoffnungsvoll stimmt, jetzt die letzten 3 Wochen 2-1, 2 sehr deutliche Siege, eine ärgerliche Niederlage gegen die Chargers, die man sich auch selbst zu Schulden kommen lassen hat. Das macht Mut auf mehr und nach den ersten 2 Wochen dachte ich, oh Gott, was soll das hier werden? Mittlerweile bin ich völlig tiefenentspannt, glaube, dass das eine durchschnittliche Saison wird vom Rekord am Ende, aber dass wir vieles sehen werden. Was überzeugt gerade die jüngeren Spieler? Riley Moss als Cornerback 2, der überzeugt. Nick Bonito, der überzeugt. Einen Troy Franklin, der überzeugt. Einen Devon Vele als Receiver, später Receiver. Jonah Ellis, der überzeugt. Also da sind einige junge Spieler gerade dabei, die mich echt gut überzeugen. Und deswegen, darauf kann man aufbauen. Gehen wir in die nächste Woche gegen Carolina. Ich wünsche euch viel Spaß beim Rest der Folge und ich melde mich demnächst wieder aus Berlin. Macht's gut. Ciao.
Ganz kurz. Ich weiß jetzt nicht, was Tim in der Audio erzählt hat, aber ich habe vorhin gelesen, dass Paul Snalibo sich schwer verletzt hat mit einem gebrochenen Oberschenkel. Hast du das zufällig mitbekommen?
Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe heute Nacht noch nichts gesehen oder gehört.
Ich habe tatsächlich eben auch nur das gelesen und das, beziehungsweise den Clip auf Twitter, wo der sich verletzt hat.
Ja.
Boah, gebrochener Oberschenkel ist natürlich heavy, ne? Das,
ja. Nee, kann ich mir noch gar nicht. Ich sag dir gerade einfach, ich weiß nicht mal, wie es ausgegangen ist. Ich wollte mir das noch offen halten und ich habe jedes Mal, wenn ich mir meine Tabs aufgemacht habe, hier für meine ganzen Notizen und so weiter, habe ich versucht, das Ergebnis von heute Nacht so gut wie möglich zu verstecken und es hat gut geklappt. Also ich weiß noch gar nicht, wie es ausgegangen ist.
Ja, dann bin ich jetzt froh, dass ich das nicht aus Versehen gespoilert habe. Deswegen verlassen wir schnell das Thema und kommen zum Sonntag. Und wie gesagt, dort haben wir ein paar tolle Duelle. Angefangen mit den Houston Texans bei den Green Bay Packers.
Jo, ist ein Spiel, auf das ich mich ziemlich freue, muss ich sagen, weil beide Teams in letzter Zeit gegen Teams gespielt haben, die sie schlagen mussten und auch geschlagen haben. Beide haben aber ja eine Niederlage gegen die Vikings einstecken müssen. Die Texans relativ krachen, die Packers haben es am Ende nochmal spannend gemacht und ja, wer die Folge gehört hat, hat am Ende gehört, dass ich fand, dass man im gesamten Spiel vielleicht sogar dann das bessere Team am Ende sogar noch war, aber das Spiel hat man trotzdem natürlich verloren. Wie gesagt, deswegen beide relativ ähnliche Vorzeichen. Das ist das erste Duell von Jordan Love und CJ Stroud in der NFL. Sie beide sind super Kumpels, mögen sich sehr und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Game am Ende ausgehen wird. Nochmal dazu, das ist ein Sonntag 19 Uhr Match, findet in Green Bay statt, deswegen Heimvorteil schon mal auf Green Bay Seite. Und so langsam kommen wir auch zu den Temperaturen, die in Green Bay jetzt so gemocht werden, dürften schon, ich denke mal, ich habe vorhin mal gesehen, 10 Grad auf dem Handy angesagt, ESPN hat es bei 13 Grad, also ist noch zu warm für so, dass das Wetter einen riesen Einfluss nehmen kann, aber Regen ist auch angesagt, ich bin sehr gespannt. Kommen wir mal zum Personal. Bei den Texans ist Joe Mixon questionable, Aziz Al-Shahir, Fatu Kasi, Jamie Ward, die sind alle questionable. Bei den Packers Tucker Kraft, Christian Watson, Jaden Reed und Devontavian Wicks. Und da hört man eigentlich schon direkt raus, ja, es ist viel Receiver-Power, die halt questionable ist. Alle sollen good to go sein, was man gehört hat. Also wirklich normalerweise müssten alle ready sein, aber gerade bei Christian Watson wäre ich immer vorsichtig, dass da einfach mal 1-2 Tage vorher dann gesagt wird, nein, die Woche ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu früh bei irgendwas, wie auch immer. Generell muss ich erstmal sagen, wenn wir auf der einen Seite des Balles sind, und das ist die Seite, die mich als Packers-Fan dieses Jahr ziemlich freut, weil die Defense dieses Jahr, die ist da. Also da kann man nichts anderes zu sagen. Die Defense ist dieses Jahr endlich mal da. Davon sprechen wir aber auch eigentlich nur, wenn wir hinter die Box gehen. Die Secondary und auch die Linebacker der Packers funktionieren dieses Jahr wunderbar. Ich meine, was Xavier McKinney da im Moment veranstaltet, ist wirklich extra, das ist super gut. Jay Alexander hat für ihn eine durchschnittliche Saison, was immer noch für viele Cornerbacks eine gute Saison ist. Dann, wir haben Adrian Cooper in seiner ersten NFL-Saison und der spielt eine Bombenrolle auf seiner Linebacker-Position und vor allem, man könnte sagen, dass wir im Moment wahrscheinlich sogar in dieser Saison das beste Safety-Duo der Liga haben, weil Evan Williams, was der da spielt, ist unglaublich. Also ich bin mit der Defense im Moment sehr gut zufrieden und ich glaube, dass man ja auch gegen ein Team wie mit guten Receivern wie Stephon Diggs und auch Tank Dell, der eine solide, gute Saison spielt, dass man da viel wegnehmen kann und auch mit CJ Stroud unter Druck setzen kann mit seiner Defensive Line. Preston Smith und Rashan Gary sind immer noch gute Rusher, die sehr viel Druck auf den Quarterback generieren, auch wenn sie dieses Jahr noch nicht die mega krassen Zahlen haben. Die musst du immer aufpassen. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir da schon ein gutes Matchup haben gegen eine Texans Offense. Ich denke, das könnte gut funktionieren. Man muss natürlich Larry Mintanze als einen der besten Left Tackle der Liga in Schach halten. Und ja, ich glaube schon, dass die Packers im Moment durch diese gute Passing-Defense ja sehr schwer zu schlagen sind, was das angeht. Das haben die Vikings in der ersten Halbzeit überragend gemacht. Und ansonsten hat das in dieser Saison, haben das noch nicht so viele Teams über ein ganzes Spiel hinbekommen. Und deswegen, ich habe da sehr viel Vertrauen in diese Defense. Wenn wir auf die andere Seite des Balls kommen, dann haben wir weiter die jungen Wilden, muss man sagen. Zach Tom spielt genauso eine gute Saison wie letztes Jahr, was mich überragend freut. Aber auch die Texans-Defense, die ist ziemlich gut. Die ist richtig, richtig gut. Was Daniel Hunter und Will Anderson da spielen, ist unglaublich. Derek Stingley spielt eine gute Saison. Da ist sehr viel Qualität. Ich habe vorhin schon gesagt, Aziz Al-Shaahir ist noch questionable, aber wenn der spielt mit Hewitt und der Rookie, ich habe es letztes Mal schon hinbekommen, den auszusprechen, deswegen versuche ich es heute nicht nochmal. Das ist ein sehr gutes Linebacker-Korb und ja, da müssen die jungen Wellen erstmal was gegen kreieren. Bei den Packers weiß man nie so richtig, wer die ganzen Receptions bekommt. Vor der Saison habe ich mit Tim also gefragt, was er denkt, wer die Nummer 1 wird. Er hat Christian Watson gesagt. Wer ein bisschen weniger verletzt, könnte das auch sein. Ich hatte zum Glück bis jetzt erstmal recht mit Jaden Reed. Jaden Reed kristallisiert sich da so ein bisschen als die Number One Option aus. Und er spielt wirklich super. Er hat eine sehr, sehr gute Frequenz. Es hat sichere Hände, hat eine sehr gute, vor allem diese Third Downs kann er ziemlich gut. An den First Downs, wenn er dann einen Pass kriegt, dann holt er eigentlich auch mindestens 7-8 Yards raus und settet dich schon mal ziemlich gut ab, dass du da wieder einen First Down rauskriegst. Zu Josh Jacobs. Ich habe schon so von so vielen Fantasy-Spielern dieses Jahr gehört, ja, Josh Jacobs spielt ja noch keine gute Saison. Ey, der macht super viele Yards am Boden. Also, das Traumszenario wäre vielleicht ein bisschen besser noch gewesen, natürlich, aber der spielt trotzdem eine gute Saison. Also, er hat vielleicht noch nicht viele Touchdowns gemacht und das seht ihr auf eurem Scoreboard in Fantasy nicht. Aber der spielt trotzdem eine ziemlich gute Saison und ich bin sehr, sehr zufrieden mit Josh Jacobs. Und er hat auch schon einige First Downs erlaufen und auch schon oft viele Plays am Leben gehalten. Deswegen, hör auf, hier irgendwie Josh Jacobs zu slendern. Der macht das schon in Ordnung. Was Tucker Kraft diese Saison macht, auch bisher überragend. Deswegen, ich glaube schon, dass wenn du Reed, Dobbs, Tucker Kraft und auch Christian Watson gut ins Spiel bringst, dann bist du auf Receiver gegen Secondary bei den Packers besser drauf als bei den Texans gegen unsere Secondary. Deswegen glaube ich, das Passspiel, das wird schon funktionieren bei uns. Und ich glaube auch, dass wir da das bessere Team sind. Wovor ich natürlich Angst habe, ist einfach, dass diese O-Line von den Packers gegen Hunter und Anderson, das ist nicht einfach. Da musst du wirklich als Quarterback den Ball schnell rauskriegen. Wenn die Jungs die Pocket nicht groß halten können und nicht protecten können, dann wird das ein schweres Spiel. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass die Receiver gut genug sind, um sich auch schnell Separation kreieren zu können und ja, dass die Packers dann übers Feld marschieren können. Wie gesagt, größten Sorgen habe ich einfach nur bei der O-Line und ich glaube halt eigentlich, dass die Packers in diesem Jahr, auch wenn die Texans ein super Team sind, in einem Heimspiel schon das bessere Team sein können und ich gehe in diesem Spiel mit den Packers einfach, weil ich glaube, dass die das Passspiel besser wegnehmen können. Beim Running Game ist es ungefähr pari, würde ich sagen, und deswegen gehe ich mit den Packers, vor allem auch mit dem Heimspiel. Die sehen für mich im Moment ziemlich gut aus. Ich bin happy, dass die Saison jetzt ja ziemlich gut läuft.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Packers sind ja zu Hause auch 3 Punkte Favorit.
Stimmt, ja. Hat mich gewundert übrigens.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel, kann ich natürlich sagen. Weil Texans habe ich auch so 1-2 Spieler, die ich ganz gerne mag. Deswegen sind da meine Sympathien auf der Seite natürlich. Aber ist natürlich auch gerade Daniel Hunter.
Ja, stimmt, logisch.
Ist natürlich insbesondere im Spiel gegen die Packers dann jetzt nicht allzu überraschend. Aber für mich ist das so ein 50-50-Spiel auf jeden Fall.
Ja.
Packers Heimspiel ist natürlich dann ein Argument, warum man denen dann da eventuell den kleinen Vorteil gibt. Ich wäre jetzt aber nicht allzu traurig, wenn die Texans erst am Ende des Tages gewinnen sollten. So viel kann ich zumindest mal sagen.
Natürlich wärst du das nicht. NFC North ist dieses Jahr natürlich auch wirklich überragend, muss man einfach so sagen.
Da ja, das ist ja geisteskrank.
Da freut man sich über jede Niederlage vom anderen Team, ey. Noch mehr als sonst schon.
Das ist geisteskrank tatsächlich. Vielleicht kann man das sagen. Ich weiß nicht, da hast du bestimmt auch gesehen, dass die NFC North Punkt Differential irgendwie bei 170 oder so liegt.
Ja, ich glaube noch höher, zweit- oder nicht.
Ja, und noch 200 vielleicht auch, keine Ahnung.
Ich glaube, es war irgendwie, ich weiß nicht ganz sicher, aber 230 und dann die nächstbeste war irgendwie so bei plus 30 oder plus 40.
Das ist richtig. Warte, das kriege ich da bestimmt gerade schnell.
Ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hat, aber gesehen habe ich es auch. Bin mal gespannt, ob das so schnell ist. Guckst du gerade?
Irgendwas. Ich habe es gegoogelt, NFC North Point Differential.
Ja, okay.
Und da kommen jetzt natürlich aber nur NFC North Artikel und keine NFL Gesamtartikel.
Naja, da kommt doch mal irgend so ein News-Account dann.
Ja, StatMuse kam jetzt direkt auf.
Ja, sag ich.
Ja, ist auch egal, ist jetzt auch egal, sonst dauert es zu lange. Auf jeden Fall NFC North da in der Hinsicht top. Und ich glaube, die Packers, Vikings, Lions, Bears sind ja auch alle Platz 1 bis 4 in dem Fall, was Punkt-Differential angeht.
Ja.
Also, ja, verrückt. Ist ja auch historisch irgendwie das erste Mal seit 2006 oder so oder noch länger her, dass alle Teams in einer Division mindestens 4 Siege holen nach 6 Spielen. Eigentlich ist das eine perfekte Überleitung, weil die...
Jo, Division-Duell, mach mal weiter.
Richtig, weil das die Texans eins sind.
Du hast aber gar nicht getippt. Du hast gesagt, du würdest dich freuen, wenn die Texans gewinnen.
Ja, ich tippe auch dann auf die Texans.
Drecksau. Okay, mach weiter.
Aber wenn ein Duell zwischen einem 5-1-Team wie den Texans und einem 4-2-Team mit den Packers nicht das Top-Spiel des Spieltags ist, dann weißt du schon, was los ist.
Ja, ist so.
Das ist nämlich das zwischen den Detroit Lions, die am Sonntag ebenfalls um 19 Uhr bei den Minnesota Vikings antreten. Lions 4-1, Vikings natürlich immer noch ungeschlagen, 5-0. Dementsprechend ist das hier absolut das Highlight und ich habe auch unfassbar Bock auf das Spiel, muss ich sagen. Bevor wir zum Spiel kommen, vielleicht, ich habe es eben angesprochen, ganz kurz noch ein, zwei andere Personalien. Zum einen können wir gerne anfangen mit Ali McNeil, der Defensive Tackle der Lions, der unter der Woche einen dicken Vertrag bekommen hat. Ist auch irgendwie relativ untypisch, dass so während der Saison man so einen dicken Vertrag vergibt.
Ja.
4 Jahre, 97 Millionen, 55 davon garantiert. Macht im Jahresdurchschnitt ein Gehalt von 24,25 Millionen, was ihn zum vierteuersten Defensive Tackle zum drittteuersten sogar. Vierteuersten? Ich habe, glaube ich, drittteuersten. Auf jeden Fall hinter Chris Jones und Christian Wilkins. Noch vor Quinnen Williams und Derrick Brown. Ja, wie bewertest du den Vertrag?
Ich finde ihn ziemlich saftig, aber für einen jungen, aufstrebenden Defensive Tackle, wahrscheinlich einer der besten jüngeren Defensive Tackle der gesamten Liga, kann man das mal ausgeben. Und ich finde, dass die Lions feuern natürlich im Moment ziemlich viel Geld raus auf vielen Planstellen. Und ja, also einem Alan McNeil würde ich das Geld eigentlich auch übergeben. Also, er ist, wie gesagt, 24 Jahre alt, ist einer der besten jungen Defensive Tackle. Wie gesagt, ich habe mich auch ziemlich überrumpelt gefühlt in dem Moment, weil du hast schon gesagt, und während der Saison ist das wirklich sehr selten, dass das so passiert. Aber ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wie siehst du das denn?
Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Also ist schon happig, muss ich auch sagen.
Ja.
Wenn man bedenkt, er hat jetzt letzte Saison mit 43 Pressures seine beste Saison gehabt. Quinn Williams hat jetzt zwei Saisons mit 70 und 52, also ist da schon auch nochmal deutlich besser. Hat halt in dem Fall das Pech, dass er den Vertrag schon vor ein, zwei Jahren bekommen hat. Dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass du ihm halt das Geld jetzt bezahlen musst. Ist in seinem letzten Vertragsjahr gewesen.
Ja.
Und ist natürlich auch einer der Spieler aus der 2021er Lions Draft Class, die halt verrückt ist, muss man sagen, leider.
Das ist krass, ja.
Mit Penei Sewell, der jetzt in der Offseason bezahlt wurde, mit Amon Ra, der in der Offseason bezahlt wurde, mit Levi Onwuzurike, der ja auch Starter bei den Lions ist, Mili Fonwu, der Safety, hat auch schon Snaps gespielt, die Saison hat er noch nicht gespielt, weil er verletzt ist. Aber du hast halt mal locker flockig 5 Starter da rausbekommen und 3 davon haben Superstar-Potenzial. Also das ist wirklich geisteskrank. Ja, schon teuer, aber wie gesagt, für einen 24-jährigen aufstrebenden Defensive Tackle musst du das letztendlich dann machen. Und die zweite Personalie ist natürlich dann Aiden Hutchinson, leider, der jetzt die Saison raus ist mit einem Schien- und Wadenbeinbruch. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Vielleicht besser, wenn man sie nicht gesehen hat. Ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen, weil das ist schon... Boah, also das wünsche ich keinem. Für alle, die es nicht gesehen haben, guckt es euch nicht an.
Spine. Hab ich nur einen Tab aufgemacht, das Ergebnis gesehen. Jetzt ist alles egal. Scheiße.
Ja, gut.
War eine harte Szene, hast schon recht.
Ja. Aiden Hutchinson. Ja, also das Bein war halt auch eine unglückliche Situation, muss man sagen, ne?
Ja.
Das Bein hat sich einmal in beide Richtungen gedreht. Dementsprechend fällt er jetzt weg. Und ist natürlich heavy für die Lions natürlich auch, wenn man bedenkt, dass der Kollege auf Defensive Player of the Year Kurs war.
Ja.
Mit 45 Pressures nach 5 Spielen. Ist halt auch verrückt.
Ja.
Der zweitmeiste der Liga sind 35 von Nick Bosa. Ja. Was ich ein bisschen überraschend fand, ist, dass sag schnell, Head Coach Dan Campbell.
Ja.
Der hat irgendwie gesagt, dass er so 4 bis 6 Monate ausfällt. Finde ich sehr ambitioniert tatsächlich, muss ich sagen.
Ich auch.
Würde ihm natürlich aber wünschen, dass er so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt, weil macht halt Spaß, dann solchen Leuten auch zuzugucken, wenn man natürlich auch dann die nicht so ganz so gerne bei einem direkten Konkurrenten sieht.
So ist es.
Ja, wenn du noch was sagen willst, gerne, sonst würde ich zum Spiel kommen.
Glaubst du, die machen was auf der Position?
Müssen sie eigentlich.
Ja, ne? Deswegen, vielleicht können wir da noch kurz drüber quatschen. Ein Arbeitskollege von mir hat vorgeschlagen, die sollen einfach für Max Crosby trainen.
Du, ist einfach eine gute
so
Idee.
Ganz einfach so. So easy.
Wäre mal so ein locker flockiger Deal, den du mal so abhandeln kannst. Max Crosby habe ich aber auch jetzt heute Morgen noch gelesen, dass die Raiders keine Ambition haben, den zu traden.
Eben, habe ich nämlich auch gesehen.
Dass du das sagst, ist natürlich klar. Aber den willst du natürlich auch nicht traden, ne?
Nee, natürlich nicht. Aber das Ding ist so, von der Idee erstmal eine Max Crosby wieder loszuweisen aus einem Team, was jetzt ein paar Jahre erstmal... Also Max Crosby, das tut mir leid, also Max Crosby ist ein überragender Spieler, aber wenn der am Ende einfach seine ganze Karriere da bei den Raiders rumeiert und die jedes Jahr genauso spielen, wie sie jetzt spielen, dann ist das am Ende halt eine nicht so geile Karriere gewesen. So.
Das ist leider so.
Ja, das wünsche ich dem halt überhaupt nicht, weil ich den sehr mag.
Also wenn, dann wird es wahrscheinlich so ein Ding, der zockt da bis 31, 32.
Ja, und dann holt und er geht dann er zum Ringchaser-Team.
Ja, genau, so denken wir das. Dann geht er irgendwie für ein, zwei Jahre nochmal zu einem Contender, hofft da irgendwie einen Super Bowl zu holen. Ja, ein zweiter Name, der natürlich auf der Hand liegt, ist Haason Reddick.
Ja, stimmt.
Da gibt es natürlich aber diese ominöse NFC-Klausel bei den Jets, die ist angeblich da, die Eagles damals bei dem Trade zu den Jets verhandelt haben, die besagt, dass wenn die Jets Haason Reddick zurück in die NFC traden, dass sie dann den Zweitrunden-Pick an die Eagles bezahlen müssen. Also ist auch geisteskrank, muss man sagen.
Ja, aber eigentlich eine geile Klausel, ne?
Ja, also es ist eine geile Klausel aus Eagles-Sicht natürlich.
Ja, eben.
Aus Jets-Perspektive ist das... Aus Jets-Perspektive ist das natürlich völlig absurd, weil im Grunde du den dadurch nicht zu den Lions traden kannst, weil du halt Verlust machst.
Reddick wird auch free-enden, ne? Nach der Saison?
Ja, ich glaube schon.
Meine schon. Als ich gestern was dazu gelesen habe, glaube ich, dass da stand next year free agent. Ja, deswegen, also eigentlich, ja, das macht es unmöglich. Du willst ja nicht den wegtraden und dann einfach einen Zweitrunden-Pick abgeben. Das ist ja Quatsch. Dafür tradet man ja nicht.
Das ist so. Sonst wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht aus dem Stegreif irgendwelche Namen. Gibt sicherlich noch ein paar, die da in Frage kommen würden. Zumindest mal, die ein Upgrade zu dem darstellen, was die Lions da jetzt auf der Rotationsposition haben.
Ja.
Weil irgendwas muss da im Grunde eigentlich noch passieren, leider.
Würde ich
sagen, ist auch eine gute Überleitung zum Spiel. Vikings sind 1,5 Punkte Favorit. Hat mich tatsächlich überrascht. Hätte ich jetzt nicht zwingend mitgerechnet.
Ich auch
weil
nicht.
Die Lions natürlich aus einer herben Packung gegen die Cowboys kommen. Beziehungsweise sie haben eine Packung verteilt, muss man fairerweise eher dazu sagen. Verletztenliste sieht folgendermaßen aus. Bei den Vikings ist Aaron Jones noch questionable mit einer Hüftverletzung, die er sich ja in London zugezogen hat. Da würden in dem Fall dann entweder Ty Chandler oder Cam Akers einsteigen, der ja auch getradet wurde unter der Woche. Und damit den Weg zu den Vikings zurückgefunden hat. Finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil du im Endeffekt nichts dafür bezahlt hast. Aber es ist ein anderes Thema. Harrison Phillips und Patrick Jones haben auch nur limitiert trainiert, sind noch questionable. Blake Cashman, der wird wahrscheinlich raus sein. Nicht nur diese Woche, sondern eventuell auch noch die kommende Woche mit einem Turf Toe. Da wird man aber letztendlich dann noch den finalen Injury Report abwarten müssen. Genauso bei den Lions, wo Kevin Seidler nur limited trainiert hat. Und noch eine ganz andere relevante Personalie ist Carlton Davis, der Cornerback, der hat diese Woche noch gar nicht trainiert, dementsprechend auch da noch in der Schwebe, ob der spielen kann. Aber auch hier wird man dann noch abwarten müssen, wie der finale Injury Report aussieht. Sportlich betrachtet ist das natürlich ein Spiel, was durchaus auch Potenzial hat, ein paar Punkte aufs Board zu bekommen. Auf Seiten der Lions Offense mal angefangen. Bin ich gespannt, wie viel Pressure die Lions Defense generieren kann. Gerade durch den Ausfall von Hutchinson schon angesprochen. Bin ich da aus Vikings Perspektive eigentlich relativ zuversichtlich, dass da zumindest über die Edge-Position relativ wenig passieren wird. Dadurch, dass wir auch nach wie vor mit Darryl Starr und Brian O'Neill zwei der besten Tackles auf ihren jeweiligen Positionen hast. Da bin ich dann tatsächlich eher skeptisch, was die Mitte angeht. Über eben den Elling McNeil, den wir eben schon angesprochen haben. Der wird da sicherlich hier und da vielleicht für ein paar Probleme sorgen. Zumal Elling McNeil dieses Jahr 16 Pressures hat und 13 davon in den letzten beiden Spielen. Also ist jetzt vielleicht nach einem eher stottrigen Saisonstart so ein bisschen aufgetaut. Ja, Vikings wollen natürlich sicherlich auch wieder den Ball viel laufen. Wenn Aaron Jones ausfällt, dann ist da zumindest mal aber in Frage zu stellen, inwiefern das funktionieren kann, weil die Lions eben auch eine sehr, sehr gute Run-Defense haben die Saison nur 83,2 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Dementsprechend glaube ich, dass die Vikings da auch im Passspiel relativ viel versuchen werden und das wird sicherlich auch ein Mittel sein und gerade Justin Jefferson wird sich natürlich freuen, weil gegen die Lions hat er ja im Grunde standardmäßig ein großes Spiel, hat jetzt in seiner Karriere 8-mal gegen die Lions gespielt und hat da im Schnitt 7,8 Catches und 134,1 Yard Und wenn du in 8 Spielen 134 Yard Receiving Yards averaged, dann ist das natürlich schon mal verrückt. Dazu natürlich ein Jordan Addison, der wieder zurückgekommen ist, Jalen Naylor. TJ Hockenson wird noch nicht spielen. Der braucht noch ein, zwei Wochen. Freue ich mich aber auch schon drauf, den dann in diese Offense irgendwann einbinden zu können. Lions lassen auch die 6 meisten Passing Yards zu. Dementsprechend glaube ich durchaus, dass da die Vikings auch Chancen haben, im Passspiel hier und da ein paar Big Plays zu generieren und eben den Ball zu bewegen. Und ich glaube, dass Sam Darnold hier wieder auch ein großes Spiel haben muss, um da ja ein paar Punkte aufs Board zu bringen. Bin da relativ offen, relativ optimistisch auch, dass das gelingen wird. Für mich kritischer ist dann in dem Fall tatsächlich das Duell auf der anderen Seite, weil die Lions bekanntermaßen haben eine der besten Offenses der Liga. Die Vikings haben rein statistisch gesehen vielleicht sogar die beste Defense dieser Saison. Haben zwar, wenn man sich die Passing Yards, die zugelassen, anguckt, also lassen da relativ viel zu tatsächlich. Was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass die Vikings in jedem Spiel krass geführt haben, relativ früh, und die Gegner dann halt auch einfach nur noch gepasst haben. Dazu kommt, dass die Vikings mit 11 Interceptions natürlich auch da dann die Liga anführen und den gegnerischen Quarterback das eine oder andere Mal gepickt haben, was halt eben auch einkalkuliert ist im defensiven Scheme eben von Brian Flores. Anders sieht es bei der Rushing Yard Performance aus. Da sind die Vikings mit 67,2 das zweitbeste Team. Auch hier ist dann wieder der Punkt anzuführen, dass die gegnerischen Offenses viel gepasst haben. Das deckt sich allerdings auch mit den EPA Pro Play Werten. Da liegt die Vikings Defense nämlich im Rush auf Platz 3. Sowohl im EPA Pro Play als auch in der Rushing Success Rate. Gegen den Pass sind die Vikings sogar Platz 1 in EPA Pro Play und Rang 2 in Success Rate. Summa summarum ergibt das dann Platz 1 in Total EPA Defense und Platz 1 in der Success Rate. Dementsprechend Vikings hier Top of the Pops. Und gegen die Lions wartet jetzt natürlich aber vielleicht die härteste Herausforderung diese Saison. Und das muss man erstmal sagen, wenn man schon gegen die Packers, gegen die Texans und gegen die 49ers gespielt hat. Aber die Lions bekanntermaßen sehr, sehr gut gecoacht, sehr, sehr gut geschemt, haben zwei sehr, sehr, sehr gute Running Backs mit Jimmy Gibbs und David Montgomery, mit einem Amon-Ra St. Brown, mit einem Jameson Williams, der diese Saison endlich dann auch das zeigt, was von ihm man sich versprochen hat. Mit einem Sam LaPorta, einen sehr, sehr guten jungen Tight End. Dementsprechend wartete auf die Vikings eine sehr, sehr schwere Herausforderung. Die Lions natürlich bekanntermaßen, die auch viel mit Play-Action arbeiten. Jared Goff, der gegen den Blitz sehr, sehr gut ist, im Grunde in den letzten Jahren auch gewesen. Und hier kann ich tatsächlich gar nicht vorhersagen, was passieren wird, welche Seite des Balles hier am Ende des Tages die Oberhand hat. Und das wird wahrscheinlich auch einfach ein kritisches Aufeinandertreffen. Und für mich bleibt es hier tatsächlich einfach nur abzuwarten, wer am Ende besser sein wird. Und das ist auch das, wo ich mich hier am meisten drauf freue. Dadurch, dass ich hier den Vikings auf Seiten der Defense durchaus auch eine Chance einräume, hier und da noch ein Play zu machen. Auf der anderen Seite sehe ich die Vikings Offense tatsächlich schon auch im Vorteil gegenüber der ersatzgeschwächten Lions Defense. Sehe ich dann am Ende die Vikings auch vorne und hoffe, dass sie hier dann den nächsten Sieg einfahren und mit 6-0 das nächste Ausrufezeichen setzen.
Ist das krank, ey. Sie 5-0 stellen, ich finde das so heftig.
Das ist wirklich heftig.
Also vor der Saison hätte ich dir nicht mal 5 Siege gegeben, ey. Aber erwartest du einen Shootout?
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, also, naja, nee, ich glaube nicht. Also Over-Under ist auch 50,5.
Ja.
Müsste wahrscheinlich, ja, Seahawks-Falcons sind 51, Panthers-Commanders 51,5 und danach kommen dann aber schon Vikings gegen die Lions. Also wenn es ein Shootout wird, dann glaube ich, dass die Vikings das Spiel verlieren.
Ja, ich glaube ich nämlich auch.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Shootout wird, weil ich glaube nicht, dass die Vikings-Defense das zulässt.
Okay. Also, dass das Spiel eng wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist halt nur, ob es... Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube nämlich auch, wenn es ein Shootout wird, dann würden die Vikings das Spiel verlieren. Wenn die Vikings-Defense aber performt, dann wird die auch, also dann wird die zum Sieg tragen. Es kommt bei mir wirklich viel auf die Vikings-Defense in diesem Spiel an. Aber weil ich war, also als ich das, als ich die Odds gesehen habe, da war ich ein bisschen überrascht, dass die Vikings Favorit in dem Spiel sind. Das war ja schon mein erster Indikator, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich habe es mir dann nochmal genauer angeguckt. Und man muss ja wirklich sagen, dass die Vikings, ich kann das eigentlich gar nicht sagen, aber die Vikings spielen halt wirklich wie, ich sag mal, ich würde jetzt niemals sagen, dass sie im Moment das beste Team der NFL sind, aber die spielen wie ein Top-3-Team in der NFL und vor allem diese Defense. Aber vor allem diese Defense, die könnte, wie du gesagt hast, schon ja, ganz oben drohen im Moment. Ich mache das jetzt einfach, weil du es auch gemacht hast. Ich gehe mit den Lions.
Kann ich nichts gegen sagen. Ist ein fairer Punkt.
Ja, aber ich will's auch ganz nicht. Ehrlich, das ist ein Coin-Toss und ich finde, das hängt alles an der Vikings-Defense. Dieses Spiel.
Ja. Ja, und wenn die Vikings das Spiel verlieren, dann
brauchst du dich auch nicht verstecken.
Dann brauchst du dich nicht verstecken, weil die Lions halt auch eines der besten Teams der NFL sind. Ne?
Ja. Gegen wen haben die Lions verloren? Was gegen Buccaneers, oder?
Ja.
Das war auch ein wildes Spiel, ja. Gut.
Wenn aber die Vikings das Spiel gewinnen und eine dominante Defense-Performance rausknallen,
ja.
Dann, also ich weiß nicht, kennst du den Schedule von den Vikings danach die Wochen?
Nee. Hast du ihn?
Ja.
Erzähl.
Die spielen jetzt Lions, dann Rams, Colts, Jaguars, Titans.
Ja. Ach du Kacke, ey. Oh, ich kann nicht, ich finde, wenn du so grinst, ich kann dich nicht sehen.
Also ich, Mann, ich kenne das auch gar nicht, wenn man hier so euphorisch rumsitzt, weil die Vikings performen. Wenn man die Preseason jetzt noch mit einbezieht, sehe ich gerade, dann haben die jetzt 8 Spiele hintereinander gewonnen. Ich kann das nicht. Das bin ich gar nicht gewohnt, dass so viel Erfolg hier. Naja, aber die Saison ist noch lang, deswegen will ich mich da auch nicht zu sehr in Euphorie.
Frag mal die Eagles finden. Vom letzten Jahr.
Frag mal die Eagles vom letzten Jahr, so sieht's aus. Ja, haben wir abgehakt, würde ich sagen, ne? Dann.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Sonntag um 22.25 Uhr deutsche Zeit. Ja. Treffen, ja, mal ganz nebenbei noch die Chiefs auf die 49ers. Super Bowl
Rematch aus dem letzten Jahr.
Ganz absurd ist das auch. Und es ist wahrscheinlich nur das drittbeste Spiel des Spieltags. Ja. Chiefs stehen 5-0, 49ers stehen 3-3. Hätte man das vor der Saison mir gesagt, hätte ich das auch nicht für möglich gehalten. Voreinander spielen zu Hause, sind dementsprechend auch dann mit 1,5 Punkten Favorit. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Rematch vom Super Bowl aus dem letzten Jahr, allerdings natürlich mit ein paar anderen Voraussetzungen, vor allem eben auf Verletzungsseite. Bei den Voreinander fehlt nach wie vor Christian McCaffrey, bei den Chiefs fehlt Rashee Rice. Sind schon mal zwei elementare Säulen in der jeweiligen Offense. Dazu sieht der Injury Report auch nicht ganz so prickelnd aus. Bei den 49ers ist Jordan Mason questionable mit einer Schulterverletzung, hat sich ja letzte Woche im Spiel verletzt. Deebo Samuel ist questionable, hat auch nur limited gepracticed. Limited gepracticed wahrscheinlich. Hat nur limitiert trainiert diese Woche. Kevin Givens, Defensive Tackle, und Juwan Jennings, der Wide Receiver, die haben beide gar nicht trainiert, jetzt gestern. Sind beide auch noch questionable. Wenn man aber gar nicht trainiert auf einem Donnerstag, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, inwiefern man da vielleicht auch davon ausgehen muss, dass sie gar nicht spielen eventuell. Und wenn man bedenkt, dass bei den 49ers der Running Back 1 derzeit, der Wide Receiver 2 meinetwegen und Wide Receiver 3 fehlen, dann ist das jetzt nicht ganz so Euphorie versprühend. Ja, zumal man bedenkt, dass die 49ers den Ball in dieser Saison auch wieder gut laufen und viel laufen, haben mit 158 Rushing Yards im Schnitt im Moment die drittproduktivste Rushing Offense. Treffen jetzt mit den Chiefs allerdings auch auf die fünf beste Rushing Defense, wenn man sich die Rushing Yards oder die zugelassenen Rushing Yards anguckt, mit lediglich 88,4. Und sofern jetzt Jordan Mason ausfällt, kann es natürlich sein, dass dann mit Isaac Grando danach einfach ein Running Back rein spaziert, wo man keinen Unterschied merkt, weil bei den 49ers gefühlt jeder den Ball laufen kann. Kann natürlich aber auch sein, dass du den Ausfall von einem Jordan Mason ja dann durchaus auch merken wirst. Man muss da fairerweise dazu sagen, dass Isaac Grando bisher in 22 Carries die Saison 6,4 Yards im Schnitt averaged. Also rein mit Blick darauf würde ich mal behaupten, dass die 49ers da nicht so viel Angst haben müssen. Aber wenn dein Starting Running Back ausfällt, ist natürlich trotzdem immer ein bisschen schwierig. Relevant wird natürlich wieder Brock Purdy. Brock Purdy die Saison bisher eigentlich mit einer relativ guten Saison gegen die Vikings am meisten gestruggelt. Ansonsten, abgesehen davon, aber auch ein paar sehr, sehr gute Spiele sogar gehabt. George Kittle, die Connection ist wieder vorhanden. Brandon Ayuk kommt jetzt so langsam rein, nachdem er ja auch ein bisschen holprig in die Saison gestartet ist nach seinem dicken Vertrag. Und gegen die Chiefs-Defense wartet hier aber gleich die nächste Herausforderung. Eine Chiefs-Defense mit Chris Jones, mit einem George Kalaftis, der bisher durchaus auch performt. Zwei sehr, sehr gute Linebacker mit Nick Bolton und Leo Chanel. Und sofern man jetzt davon ausgeht, dass Jennings und Samuel beide nicht performen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die 49ers da mit einem Trent McDuffie auf Cornerback und einem Jalen Watson auf Cornerback durchaus auch ein bisschen zu knabbern haben. Trent McDuffie ist bekanntermaßen einer der besten Slot-Cornerbacks der NFL. Ja, und ich bin mal gespannt, inwiefern Kyle Shanahan hier sich einen Plan zurechtlegt, um die Chiefs-Defense auszuhebeln, dass man die 49ers jetzt nicht irgendwie durchweg stoppen kann und dass die immer auch ihre Plays machen werden. Das liegt natürlich auf der Hand rein, wenn man sich die individuelle Qualität der anguckt. Ja, deswegen wird hier wahrscheinlich auch wieder abhängig sein, ob die Chiefs-Defense vielleicht einen Turnover generieren kann, ob hier und da ein paar Big Plays zustande kommen. Nicht anders sieht es im Grunde auf der anderen Seite des Balles aus. Patrick Mahomes diese Saison bisher noch nicht der Patrick Mahomes, den man kennt. Wirft überraschend viele Interceptions, überraschend wackelig auch, trifft viele schlechte Entscheidungen. Liegt natürlich aber auch daran, dass er kaum Receiver-Qualität hat. Travis Kelce, klar, der ist noch da, ist aber auch schon in einem gehobenen Alter. Und da merkt man das mittlerweile auch, dass es auch nicht mehr der Travis Kelce von noch vor 3-4 Jahren ist. Xavier Worthy, klar, der aber auch natürlich kein Receiver ist, den du Play für Play irgendwie anwerfen kannst, der hier und da sicherlich mal ein Big Play machen kann, aber jetzt nicht der Down für Down Receiver ist. Der ist am ehesten Juju Smith-Schuster, der ist allerdings auch questionable. Und selbst wenn er spielen kann, dann ist das jetzt wahrscheinlich nicht dein Receiver, von dem du erwarten kannst, dass er dir ja irgendwie 15 Catches und 100 Yards pro Spiel bringt. Deswegen wird auch hier wieder viel vom Laufspiel, glaube ich, abhängen mit Kareem Hunt. Die Chiefs laufen den Ball relativ durchschnittlich, sind sowohl was EPA als auch Success Rate angeht, so im Liga-Mittelfeld angesiedelt. Auch was die Produktivität mit Blick auf das Volumen an Rushing jetzt angeht. Und die 49ers Defense, ja, ist bisher auch noch nicht ganz da, wo man sich das vielleicht gewünscht hat. Klar, mit einem Fred Warner hast du einen Spieler, der die Saison wieder geisteskrank performt, der gefühlt in jedem Spiel ein oder zwei Forced Fumbles hat. Aber er ist mit Nick Bosa zusammen halt auch einer der wenigen, der hier produktiv ist, konstant zumindest produktiv ist. Ansonsten ja, laufen hier auch relativ viele junge Spieler noch rum, gerade die Secondary mit Jair Brown und Marlon Mustafa, der allerdings letzte Woche gegen die Seahawks eine Interception gefangen hat. Ich glaube aber schon, dass die Defense der 49ers in der Lage sein sollte, die Chiefs hier vor Problemen zu stellen. Allen voran natürlich, wie gesagt, eben aufgrund der Receiver-Problematik mit einem Chavarius Ward sollte hier durchaus Qualität vorhanden sein, um ja, die gegnerischen Receiver zumindest mal zu covern. Bin mal gespannt, ob Fred Warner vielleicht sich ein bisschen um Kelce kümmert oder ob der da seine Mitte abdeckt. Bosa sehe ich durchaus auch die Problematik, dass er ein paar Mal durchbrechen kann. Mit Juwan Taylor hat man jetzt einen Right Tackle, der bisher auch noch nicht ganz so sattelfest performt dieses Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Chiefs sind 5-0, aber die spielen bisher halt auch noch nicht wie 5-0. Ja. Haben in ein oder zwei Spielen auch das eine oder andere Mal ein bisschen Schiri-Glück gehabt, muss man an der Stelle auch sagen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die hier eine Niederlage kassieren. Gleichzeitig sind die 49ers halt aber auch 3-3 und haben diese Saison auch gezeigt, dass sie in der Lage sind, jedes Spiel zu verlieren. Auf die komischsten Art und Weise, nachdem man auch schon teilweise mit zwei Possessions geführt hat. Ich gehe mit den 49ers, würde aber mit Blick auf den Rekord natürlich auch sehr, sehr gerne nehmen, wenn die 49ers das Spiel hier verlieren, weil die ja potenziell auch immer noch ein Kandidat sind, der den Vikings dann gefährlich werden könnte.
Ja, ich habe die ganze Zeit auf das Ende gewartet, wo du gesagt hast, die Chiefs stehen 5-0, spielen aber nicht wie 5-0. Das sehe ich nämlich genauso, weil ich denke mal, dass viele Zuhörer dann auch sagen, oder sich gefragt haben, als du vorhin gesagt hast, Chiefs gegen 49ers ist vielleicht nur das drittbeste Spiel am Wochenende, die sich dann gedacht haben, nee, wahrscheinlich sogar das Beste oder so. Nee, in dieser Saison halt komplett nicht. Die Chiefs spielen zum Beispiel nicht besser als die Lions oder Vikings oder Packers oder Texans und die 49ers auch nicht. So, das ist von den Namen aus den letzten Jahren vielleicht das beste Duell vom Matchup her, einfach Chiefs 49ers, das klingt nach was, das ist krass so, aber in dieser Saison spielen die beide jetzt noch nicht so, wie man das vielleicht vor der Saison erwartet hätte, auch wenn die 5-0 stehen. 3-3 hört sich jetzt nicht super an, aber auch wenn die 5-0 stehen, das ist für mich jetzt keine Mannschaft, die jetzt ja jedes Spiel krass gespielt hat und so abliefert, wie man sich das vor der Saison erwartet hätte. Ja, als ich das dann gesehen habe, ich habe auch so ein bisschen geguckt, wo ich glaube, wo es haken könnte, wo sind Knackpunkte, die ich ja auf das andere Team anwenden kann. Und ich finde auch, wie du gesagt hast, ich finde, dass die Chiefs wahrscheinlich in diesem Spiel die Receiver-Probleme ein bisschen mehr zu spüren bekommen als in den Spielen davor. Und ich gehe auch mit den 49ers in diesem Spiel und hoffe, also was heißt hoffe, ich bin ja immer ein kleiner Hater von dem besten Team der Liga, deswegen, also auch wenn ich es gerade diskreditiert habe, dass es nicht das beste Team der Liga ist, aber von den Chiefs bin ich ja immer ein kleiner Hater, deswegen tippe ich auf die 49ers und hoffe, dass die gewinnen, aber obwohl ich auch eigentlich dagegen sein müsste, aus denselben genannten Gründen wie du.
Ja, gehen wir hier doch nochmal Hand in Hand. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, was wir besprechen wollen, was nicht minder Qualität aufbietet.
Das könnte die beste Woche sein in dieser ganzen Saison von den Spielen her.
Ja, doch, durchaus. Mit zwei 4-2 Teams, nämlich den Baltimore Ravens und den Tampa Bay Buccaneers, die Monday Night aufeinandertreffen.
Ja, und da werde ich wach bleiben, das kann ich dir versprechen. Das ist ein Spiel, da freue ich mich nämlich sehr drauf, weil das sind zwei Offenses, die wunderbar funktionieren. Ich meine, die Buccaneers haben die meisten Punkte gescored in der gesamten NFL, wenn es mich nicht täuscht. Meine ich gestern Abend gelesen zu haben. Und die Baltimore Ravens sind da, glaube ich, auch auf Platz 4. Die Defense von beiden Teams ist aber leider noch überhaupt gar nicht so gut. Und ja, eigentlich müsste man... der Defensive Coordinator der Ravens ist, das ist doch dieser allein Zach Orr, glaube ich.
Ja, ganz kurz einhaken. Tampa Bay Buccaneers Platz 1 mit 178.
Ja.
Baltimore Ravens geteilter Platz 2 mit 177 Punkten.
Ja gut, siehst du, sind sie sogar noch besser. Gut, dass du eben nachgeguckt hast, ich danke dir. Aber deswegen, ich erwarte da einiges an Punkte und ein schönes offensives Spiel, vor allem, wenn auch beide Defenses noch nicht so 100%ig funktionieren. Ich habe gerade extra noch eben nachgeschaut. Zach Orr ist der Defensive Coordinator der Ravens. Und den, also, wenn man mit dieser Secondary oder dieser Defense von den Ravens wirklich so viele Punkte zulässt, wie sie es im Moment tun, und die Spiele deutlich schwieriger gestalten, als sie es im Moment tun, muss ich schon sagen, da frage ich mich, was sie da machen. Weil normalerweise mit dieser Defense solltest du nicht so viele Schwierigkeiten haben, sehe ich zumindest so, weil du hast da immer noch unglaublich gute Spieler drin, du hast einen Kyle Hamilton, der auch trotz dieser ja, Stats, sage ich mal, eine gute Saison spielt, Marlon Humphrey, Marcus Williams, das ist eine super Secondary und auch eigentlich die Front in der Defense ist ziemlich gut. Was die Ravens natürlich gerade komplett nicht nur über Wasser hält, sondern eigentlich definiert die Spiele gewinnen lässt, ist die Rushing Defense und vor allem auch die Rushing Offense. Alles, was am Boden gemacht wird bei den Ravens, sieht unglaublich gut aus. Derrick Henry spielt wie damals zu Titans-Zeiten, zu seiner Rekordsaison da. Ich finde einfach, die Ravens sollten wirklich zusehen, dass der Ball so ein bisschen am Boden bleibt. Lamar Jackson spielt auch eine sehr gute Saison, sowohl auf dem Boden als auch in der Luft. Ich finde, Lamar Jackson zeigt in dieser Saison wieder, dass er nicht nur auf den Lauf diskreditiert werden sollte, sondern er zeigt unglaublich gute Pässe. Ist sogar noch besser geworden als in den letzten Jahren, wo er schon unglaublich gut in der Luft war. Schon 1500 Yards geworfen für 10 Touchdowns, 2 Interceptions und auf der anderen Seite steht halt ein Baker Mayfield, was auch unglaublich ist, weil der hat schon 15 Touchdowns geworfen, ist mega genau geworden, hat eine sehr gute Completion Percentage, auch schon 1500 Yards geworfen, 5 Interceptions ist natürlich ein bisschen viel, aber ist trotzdem noch voll im Rahmen, die Ratio ist ja trotzdem super. Dass Baker Mayfield nochmal so einen zweiten Frühling in der NFL erlebt, ist eigentlich unglaublich und eine Cinderella-Story hätte ich niemals für möglich gehalten, weil es eigentlich, ich bin jetzt kein Fan von ihm, aber er ist ein super sympathischer Typ und ich gönn's ihm eigentlich und ja, bin ziemlich happy für ihn, dass es jetzt so funktioniert hat. Aber wenn wir jetzt mal wirklich beide Teams gegenüberstellen, wozu wir jetzt eigentlich auch kommen, wie gesagt, wenn der Ball auf dem Boden bleibt, du hast da Lamar Jackson, du hast Derrick Henry, du hast einen Hill, die können alle den Ball unglaublich gut laufen. ist Henry good to go eigentlich? Hab ich geguckt. Gold, oder?
Habe ich zumindest jetzt nichts gehört, was dagegen spricht.
Gut. Ich wollte nur noch mal nachfragen zur Sicherheit, weil da gab es ein paar Concerns. Aber ich habe mich gestern Abend vorbereitet und habe ich heute Morgen noch was gelesen und wollte ich heute Morgen.
Also bei PFF steht er zumindest nicht bei den Injuries.
Gut, weil ich habe gestern Abend irgendwie auf Twitter was gelesen, wollte ich heute Morgen nochmal gucken und habe es dann komplett vergessen. Und dann habe ich gerade gedacht, jetzt labe ich die ganze Zeit über Henry, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Aber wenn er good to go ist, du hast natürlich einen Hill, du hast einen Henry, du hast einen Jackson. Das ist unglaubliche Power auf dem Boden. Und die Buccaneers sind gegen den Run, haben mich schon doppelt so viele Yards zugelassen wie die Ravens. Also da ist auf jeden Fall eindeutig was zu holen. Durch die Luft lassen auch beide einiges zu. Also beide Defenses sind noch ja, sehr, 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 sehr dürftig unterwegs. Gegen die Ravens habe ich gerade schon ein bisschen gefeuert, aber auch gegen die Buccaneers. Aber McCollum spielt eine super Saison, ist nach PFF-Note sogar Platz 1 unter den 99 Cornerbacks mit den Snaps, die gecountet werden. Antoine Winfield spielt eine okaye Saison, aber auch da, das ist eigentlich eine Secondary, die könnte sogar noch ein bisschen besser sein, aber ist noch im Rahmen. Wie gesagt, bei den Ravens bin ich noch ein bisschen enttäuschter, würde ich sagen. Dann kommen wir mal zum Passspiel von beiden Teams. Lamar Jackson findet im Moment sehr häufig Zay Flowers, der jetzt richtig gut in der NFL angekommen zu sein scheint. Isaiah Likely als Tight End zusammen. Mark Andrews hat letzte Woche auch endlich mal wieder einen Touchdown gefangen. Hat mich sehr für ihn gefreut, muss ich sagen. Aber du hast jetzt zwei Tight Ends, die natürlich sehr gut den Ball fangen können. Zay Flowers habe ich gerade schon angesprochen. Rashad Bateman ist endlich vielleicht auch mal in der Rolle, die er auch haben kann in einem NFL-Team, wenn er nicht der Nummer 1 Receiver sein muss, sondern ich sag mal, vielleicht 4 Targets im Spiel kriegt und dann auch 4 Receptions hat, dann ist es für Rashad Bateman halt ein Spiel, wo er halt das zeigt, was er halt auch richtig kann. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass er jetzt eigentlich so seinen Platz oder so eine Rolle in einem Team hat, wo er sich auch schon ein paar Jahre wohlfühlt. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das Passspiel angucken, Mike Evans, Chris Godwin, muss ich nicht zu sagen, Chris Godwin spielt eine Monstersaison. Vor allem diese Mayfield und Godwin-Connection, die ist in dieser Saison richtig, richtig krass. Mike Evans musst du immer auf dem Zettel haben. Ich meine, er ist dieses Jahr bis jetzt nicht on pace, eine 1.000-Yard-Saison zu haben, ist aber auch irgendwie on pace für, ich glaube, knapp 900 Yards, also knapp drunter ist er trotzdem. Es ist ja auch erst noch am Anfang der Saison, wenn er jetzt ein dickes Spiel da auflegt, dann ist er schon wieder on pace für 1.000 Yards. Also Mike Evans spielt trotzdem eine gute Saison. Und ich wollte schon immer, also Godwin und Evans, das ist ein Duo, das spielt seit Jahren auf Wide Receiver schon unglaublich gut. Und deswegen musst du immer auf der Rechnung haben. Und ich meine, wie die Saison bis jetzt verlaufen ist, die meisten Punkte der NFL gescored. Ja, da muss die Defense schon aufpassen. Deswegen, ich erwarte, hast du das Over-Under? Das waren, ich glaube, 50 oder 49,5 oder so, als ich gestern Abend geguckt habe. Wie sieht's, hast du es zufällig offen?
49,5.
Ja. Ich erwarte eigentlich schon ein Over, muss ich sagen, in diesem Spiel, weil beide Defenses sehr, sehr anfällig sind und beide Offenses sehr viel scoren. Deswegen wundert mich, dass das Over-Under so tief ist. Wahrscheinlich noch, weil ein bisschen Kredit von vor der Saison und von den Namen, die da drin sind, weil ich habe ja gesagt, eigentlich sind beide Defenses von den Namen her besser, als wie sie bis jetzt spielen. Ich erwarte aber, dass diese Defensive Line der Ravens ordentlich Druck generieren können. Auch gegen den Tristan Wirfs, auch gegen den Luke Goedeke. Ich glaube schon, dass die ein kleiner X-Factor sein könnte, weil die spielt bis jetzt in dieser Saison in der Defense der Ravens eine sehr, sehr gute Rolle und hat denen auch schon viele Pressures, viele Sacks und natürlich dann auch viele Siege generiert. Ich glaube, dass da der Knackpunkt sein könnte, warum ich mich in diesem Spiel am Ende für die Ravens entscheide, weil wenn diese normalerweise, ich rede sehr viel über diese Defense, aber wenn diese Secondary so ansatzweise an dieses Level kommt, was sie kann, dann ist sie gepaart mit dieser, die jetzt schon gut spielende Defensive Line und diese sehr guten Edge Rusher, dann ist das eine der besten Defenses der Liga und müsste normalerweise auch dafür sorgen können, dass die Ravens Spiele gewinnen. Das tut sie bis jetzt her noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht gegen die Buccaneers gut klappen könnte. Die lassen nämlich eigentlich trotzdem relativ viel Druck auf Mayfield zu. Das Ding ist halt nur, Mayfield spielt im Moment ziemlich gut und deswegen sieht man das häufig gar nicht. Ich gehe in diesem Spiel dennoch mit den Baltimore Ravens, auch wenn sie da auswärts bei den Buccaneers spielen und die Buccaneers natürlich auch schon. Die Buccaneers sind für mich auch manchmal ein bisschen schwierig zu greifen. Gewinnen gegen die Lions, dann spielen sie eine Woche vorher und eine Woche später deutlich schlechter.
Ich gehe mit Kannst du nicht sagen, dass sie gegen die Broncos geklatscht wurden?
Ja, wurden gegen die Broncos geklatscht. Warte mal, da ich jetzt das Ergebnis gesehen habe, hast du die Highlights gesehen von heute Nacht oder so?
Nee, tatsächlich nicht.
Aber der Spencer Rattler Train ist jetzt entgleist, oder? Also schon.
Also ich habe nur einen Clip bei Twitter gesehen, dass die Broncos 2 Fumbles auf jeden Fall generiert haben und einer davon ist direkt in den Arm von Barton gelandet, der dann da das in die Endzone getragen hat. Auf das habe ich aber nichts gesehen. Und eben die Verletzung natürlich von Paulson Adebo.
Ja, okay, stimmt. Deswegen, ich wollte eigentlich nur fragen, ob der Spencer Rattler Train entgleist ist, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Also es wäre komisch, wenn nicht. Ich habe mich auch drüber gefreut. Aber ich gehe mit den Ravens in diesem Spiel und erwarte ein High-Scoring-Game. Und wie gesagt, ich bleibe auf jeden Fall dafür wach, weil das eigentlich schon wieder eins der besten. Das ist ein Bombenspieltag. Ich freue mich eigentlich sehr auf diesen Spieltag.
Ja, ganz kurz, Bo Nix, 0 Touchdowns.
Warte, die haben noch 33 Punkte gemacht, oder?
Ja, Javonte Williams hat 2.
Okay. Aber die haben
33 Punkte. Und die Punkte. Defense? Die Defense hat auf jeden Fall einen. Aber ne, Tim hat da ja was zu gesagt. Nicht, dass wir jetzt allen zuhören, das doppelt erzählen.
Ja, hast recht.
Ja, hast du Mike Evans eben angesprochen, dass er noch fraglich ist?
Ja, habe ich angesprochen. Nee, habe ich nicht angesprochen, aber ich habe gestern Abend nämlich gelesen, dass er eigentlich, dass die meisten davon ausgehen, dass er spielt.
Ja, okay. Weil das hätte ich ja sonst auch gesagt, weil ja. Die Ravens halt eine sehr, sehr gute Run-Defense haben und wenn Mike Evans ausfällt,
ja,
weiß jetzt nicht, ob da, ach gut, die Passing-Defense der Ravens ist jetzt bisher eher scheiße auch. Sorry. Ja,
das ist schwach. Ja so, habe ich ja auch gesagt. Das ist dieses,
und, die
hat so viele große Namen und die spielen so einen Murks da zusammen in der Passing-Defense.
Ja, und die Connection zwischen Godwin und Mayfield dieses Jahr sieht sehr, sehr gut aus, aber wenn Mike Evans ausfällt, trotzdem schwierig. So oder so, ich glaube, ich gehe trotzdem auch mit den Ravens.
Gehst du auch von einem Highscoring-Game aus?
Also mich würde es nicht wundern, tatsächlich, wenn das am Ende so ein 28-17 wird.
Mhm.
Das wäre dann kein Highscore-Game wahrscheinlich.
Nee, eher nicht. Aber ich gehe schon fast von einem, ich gehe schon von mehr aus, muss ich sagen. Also wenn, du hast schon recht, wenn Mike Evans spielt, ich gehe schon von so einem 28-30 oder so, 27-30.
Ja, also wenn Mike Evans spielt, auf jeden Fall, also wenn garantiert ist, dass er spielt, dann werden die Buccaneers sicherlich auch mehr als 17 Punkte machen, glaube ich.
Ja.
Wenn nicht, dann nicht. So, dann haben wir es, ne? Wollen wir noch ganz kurz die restlichen Spiele durchtippen?
Unbedingt, ich mache mir eben die schöne
App. Ich habe auch, dadurch, dass wir jetzt 2 Wochen und haben ausfallen lassen, habe ich auch 2 Wochen nicht getippt, tatsächlich.
Ja, das dann steht es halt Spaß zu Spaß zwischen uns.
Ja. Bist du soweit?
Wie heißt denn diese? Na, da. Hab sie. Ja, ich bin soweit.
Dann haben wir noch ein London-Spiel natürlich am Wochenende.
Stimmt.
Die Jacksonville Jaguars.
Richtiger Schmankerl.
Die New England Patriots.
Richtiger Schmankerl. Ich gehe mit den Jaguars.
Ich mit den Patriots. Und dann ist Doug Peterson raus. Mhm. Sonntag 19 Uhr, Atlanta Falcons gegen Seattle Seahawks.
Wartest du auf eine Drake May Masterclass? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Falcons Seahawks, ich bin bei den Falcons.
Ich auch. Dann haben wir Giants gegen Eagles.
Eagles, also die Giants werden mir vor allem im Internet viel zu hoch gelobt.
Ich gehe mit den Giants, Malik Nabers Masterclass.
Ich komme wieder zurück. Ich wusste es.
Wobei Andrew Thomas raus ist, ist natürlich auch Saison.
Ja.
Das, naja, egal. Colts, Dolphins.
Aber Season Ending, oder? Andrew Thomas?
Ja.
Was hat Colts gegen?
Dolphins.
Ich hätte auch selber aufs Handy gucken können, ich voll Idiot. ich gebe den Colts.
Ich auch. Dann haben wir die Browns gegen die Bengals.
Ich gebe den Bengals.
Bills, Titans.
Gehst du auch mit den Bengals?
Ich gehe auch mit den Bengals, ja.
Ja, schön.
Jo, du denkst doch nicht, dass sie als Owner Murray Cooper auf einmal die Offense da wieder ins Laufen kriegen. Wobei, Nick Chubb könnte eventuell zurückkommen. Das ist vielleicht
ein Punkt. Ist diese Woche soweit?
Ich glaube, diese Woche könnte es soweit sein, habe ich gehört, ja.
Würde ich mich schon freuen, ey. Ist schon einer meiner Lieblingsbacks in der Liga, ey.
Also, ich sag, wenn die Browns das Spiel gewinnen, dann ist nächste Woche garantiert, dass Nick Chubb den Golden Peterman bekommt.
Cool, freue ich mich jetzt schon drauf. Wo sind wir? Bills?
Bills, Titans, ja.
Ja, Bills.
Ja, ist klar. Rams gegen Raiders.
Da habe ich einem Kumpel versprochen, dass ich auf die Rams tippe, weil er live im Stadion ist in L.A. Deswegen liebe Grüße an Daniel jetzt an dieser Stelle. Ich tippe auf die Rams.
Ich gehe mit den Raiders. Warum, weiß ich auch nicht, aber naja, egal.
Wegen Jacoby Myers.
Das da ist ja, also Wilkins auch noch aus, naja, also egal. Commanders Panthers natürlich, nicht Patriots.
Ja, das kann man kurz machen, glaube ich, ne? Commanders.
Kann man kurz machen mit den Commanders, ja. So, dann haben wir noch die Pittsburgh Steelers gegen Aaron Rodgers und Devante Adams.
Das ist mit das Spiel, wo ich mich auch mit am meisten drauf freue. Ich gehe mit den Steelers. Ich bin ja als einziger vor der Saison im Steelers-Hype-Train gewesen. Dann sind die so in die Saison gestartet. Da habe ich schon reingeschrieben, dass ihr euch beide mal bei den Steelers entschuldigen solltet.
Steelers mit Russell Wilson? Was
das,
passiert das?
Nee, ey, ich würde mich das aufregen, ne? Also wie kann man denn so einen Quatsch machen? Ich hoffe,
wie kann man so einen Quatsch
machen? Machen die nicht, oder? Machen die das?
Ja, ist er schon.
Ist das schon kommuniziert?
Ich glaube ja.
Also ich habe auch gelesen, dass es passieren soll, dass sie darüber nachdenken, aber haben die das kommuniziert?
Also die Berichte Anfang der Woche gingen ja auf jeden Fall dahin, dass das so sein wird. Und ich habe auf jeden Fall einen Interview-Ausschnitt von Justin Fields gesehen, der so sinngemäß gesagt hat, ich habe dann wohl zu schlecht gespielt. Und wenn ich besser gespielt hätte, dann hätte es die Diskussion nicht gegeben, ob man einen Callback-Tausch vornimmt, so nach dem Motto.
Ja, warte kurz. Also wenn man 4-2, die stehen 4-2, richtig? Müsste sein, ja. 4-2. Wenn man 4-2 steht, dann gibt es da für mich, also egal wer der andere Quarterback ist, eigentlich gar nicht so unbedingt Diskussion, dass man das tauschen müsste. Ich finde auch, Justin Fields hatte ein paar gute Spiele, der hatte aber auch komplette Kackspiele in dieser Saison schon, also muss man auch ganz klar sagen, wo der ist immer noch mega anfällig, wenn der Druck kriegt, dann rennt er einfach in Sacks rein, wo er sich gar nicht rein manövrieren muss, so, und ist noch richtig wie ein wildes Hühnchen da in der Pocket am Rumlaufen, so. Und das ist halt trotzdem Justin Fields, so. Aber also, dass man da jetzt wechselt, das ist ja kompletter Bullshit.
Ja, ich habe auch vor ein, zwei Wochen so eine Statistik gesehen, dass die Steelers halt auch einfach die schlechtesten Receiver haben, was Separation angeht, mit Abstand.
Ja,
halt, also wohl. Justin Fields hat halt auch einfach wenig Unterstützung gehabt, ne?
Ja,
ganz lustiger Tweet, den ich gerade sehe. Benching Justin Fields for Russell Wilson is the worst personnel decision since a 2-4 team traded for a 30-year-old wide receiver earlier this morning.
Ja, ist gut, nicht schlecht.
Ja. Also aber bleibst du bei den Steelers?
Ich gehe mit den Steelers.
Ich gehe mit den Jets.
Das wollte ich hören.
Und dann haben wir abschließend noch ein zweites Monday Night Game.
Wie gefällt dir das eigentlich? So zwei Spiele immer gleichzeitig, die sich überschneiden? Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Dadurch, dass ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht so oft die Spiele live angesehen habe montags.
Mhm.
Also ich sag mal, ich kann es verkraften, wenn halt ein Spiel dabei ist, so wie vor 2 oder 3 Wochen, wo die Titans gegen die Dolphins gespielt haben und parallel war noch irgendein geiles Spiel.
Ja, ja.
Ja, sonst weiß ich nicht. Gibt es optimale Sachen, glaube ich.
Ja, finde ich auch. Wen haben wir denn?
Ja. Cardinals Chargers.
Cardinals Chargers. Oh. Oh Gott, ey. Beide absolut up and down. Gehen wir mit dem Unentschieden.
Perfekt.
Mach ich wirklich.
Ich gehe mit den Cardinals.
Also zur Erklärung, bei uns im Tippspiel, wenn ein Spiel in der Overtime geht, dann kann man auch vorher einfach unentschieden tippen. Habe ich noch nie gemacht, werde ich jetzt tun.
Wobei die Chargers auch eine gute Defense eigentlich haben, ne? Na, egal.
Ich weiß nicht, das kann in alle
Richtungen gehen. Warte, was habe ich gesagt? Ich habe Cardinals gesagt, ne?
Du hast Cardinals gesagt.
Ich glaube, die Chargers gewinnen das.
Ja, dann wechsel doch. Darfst du. War nicht schlecht.
Marvin Harrison ist da, glaube ich, auch noch im Concussion-Protokoll. Das wird wahrscheinlich auch eng bei dem.
Ja.
Also, ja, auf jeden Fall gewinnen das die Chargers. Naja, so.
Warte mal. Auf jeden Fall gewinnen das die Chargers? Ich finde, die sind so schwer einzuschätzen. Ich würde dann niemals auf jeden Fall sagen bei denen.
Gut, wenn du einen unentschieden tippst, dann ist das halt so, ne? Chargers sind auswärts, aber tatsächlich sogar auch 2 Punkte Favorit.
Ja.
Also auf jeden Fall gewinnen die das. Das würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort. Es sei denn, du hast da was. Wir haben die Folge abgehandelt. Viel Spaß beim Football-Gucken am Wochenende. Wie gesagt, sind ein paar tolle Spiele dabei.
Ja.
Vor allem mit Ausnahme von den Packers und den Vikings, die parallel spielen die anderen beiden versetzt. Das heißt, man kann sich das alles angucken. Ja, dementsprechend viel Spaß. Ein schönes Wochenende und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder.
So sieht's aus. Dann sage ich zum Abschluss noch, das war's mit Undrafted, Leute. Haut rein. Ciao.
Tschö, tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.